SWR 2 Wissen.
Naturheilkunde-Ambulanz in Freiburg.
Also die Leber ist ja hier im rechten Oberbauch sozusagen. Also das Wichtige dabei ist bei Wickeln, dass man alles gut vorbereitet.
Die Freiburger Ärztin Dr. Sabine Schulz zeigt einer ihrer Studentinnen, wie man einen Leberwickel macht. Quer über dem Bett im Behandlungszimmer liegen große Badetücher. Auf einer Ablage stapeln sich Frottetücher. Eine rote Thermoskanne mit heißem Wasser steht auf dem Tisch. Daneben liegen eine Wärmflasche und eine Tüte mit getrockneter blassgrüner Schafgarbe. Daraus brüht Sabine Schulz einen Sud für den Leberwickel.
Also wir gießen hier diesen Sud dann nach 5 Minuten einfach so ganz normal ab in eine kleine Schüssel. Das ist jetzt kochend heiß. Das kann man nicht trinken, das schmeckt total eklig. Aber es riecht schon, gell? Man riecht schon ja, so ein bisschen, ja. Gell? Bis zu dir, gell? Ja. Genau.
Sie nimmt ein Handtuch, taucht es in den dampfenden Sud, wartet kurz und legt den immer noch sehr warmen Wickel auf den Bauch der Studentin. Umwickelt die junge Frau mit großen Tüchern und deckt sie zu. Jetzt kann der Leberwickel seine Wirkung tun.
Hausmittel. Alte Rezepte neu entdeckt. Eine Sendung von Kerstin Pasemann.
Der Warteraum des Freiburger Unizentrums Naturheilkunde begrüßt Besucher mit Urwaldambiente. Meterhohe Pflanzen wechseln sich mit Holzskulpturen ab. In der Vitrine glitzert eine Mineraliensammlung. An den Türen der Behandlungszimmer hängen statt Nummern Fotos von Blumen. In einem der 5 Räume liegt die Medizinstudentin wohlig warm eingewickelt. Nach 20 Minuten nimmt Sabine Schulz den Leberwickel ab.
Das sieht man ja auch, dass die Stelle so ein bisschen rot ist, gell? Daran kann man erkennen, dass irgendwas passiert.
Die Haut wird besser durchblutet und soll so die Leber unterstützen. Als Vorbeugung für eine Grippe oder eine virale Infektion. Die Ärztin befreit ihre Studentin aus den vielen Tüchern. Lage um Lage deckt sie ab.
Geht's gut? Geht's
gut, geht sehr gut.
Wie ist es so?
Sehr angenehm. Vor allen Dingen riecht man richtig gut diese ätherischen Öle jetzt auch.
Es riecht so ein bisschen, ne?
Ja,
so dieses Heilkraut.
Und die Wärme ist sehr angenehm.
Der Leberwickel ist eines von zahlreichen sogenannten Hausmitteln, die hier in der Ambulanz eingesetzt werden. Professor Roman Huber leitet das Unizentrum Naturheilkunde. Huber ist überzeugt, dass alte Hausmittel die Schulmedizin unterstützen können. So auch der Leberwickel. Die Wärme des Wickels soll die Leber anregen und den Körper entgiften. Bewiesen ist das aber nicht. Deshalb haben die Freiburger Ärzte die Wirkung selbst in einer kleinen Studie getestet. Roman Huber hat den Versuch betreut.
Wobei uns klar war, dass eben die Wärme ja nicht bis zur Leber durchdringt, ja, sondern die Wärme dringt ja maximal nur 2 Zentimeter ins Gewebe ein und dann durch Blutfluss wird sie quasi abtransportiert, aber reflektorisch eben über bestimmte Nervenverbindungen wollten wir untersuchen, ob da in der Leber was passiert. Und da haben wir freiwilligen, gesunden Studenten auf jeder Armbeuge einen Venenzugang gelegt und dann haben wir einen Farbstoff gespritzt, der in der Leber, und zwar ausschließlich in der Leber, abgebaut wird.
Dann hat die eine Hälfte eine warme Wärmflasche auf den Bauch bekommen, die andere Gruppe eine kalte. Am Ende bauten die Teilnehmer mit dem warmen Wickel den Farbstoff ein bisschen schneller ab. Die kleine Verbesserung ist nicht sehr aussagekräftig, da nur 14 Menschen an der Studie teilgenommen haben. Roman Huber bleibt weiter auf der Suche.
Ich selber glaube auch inzwischen, dass der Leberwickel gar nicht so sehr auf die Leber wirkt, sondern ich glaube, dass er eher auf den Darm wirkt und dass er eben da diese entkrampfenden und entspannenden Wirkungen ausmacht.
Solange die Wirkung des Leberwickels nicht besser erforscht ist, stützen sich die Freiburger Naturheilkundler auf ihre Erfahrungen. Im Klinikalltag empfehlen sie Patienten verschiedene Hausmittel. Bei Knieproblemen einen Kohlwickel, eine Ernährungsumstellung bei Rheuma. Selbst für Krebspatienten, denen eine Chemotherapie oder eine Operation bevorsteht, können sie etwas tun.
Die Beschwerden können ja von Übelkeit über Ängstlichkeit bis hin zu Missempfindungen an allen möglichen Stellen, Schmerzen und so weiter reichen. Also jetzt nehmen wir einfach mal nur diese Ängstlichkeit. Neben natürlich einem beruhigenden Gespräch und optimistischer Ausstrahlung ist es da zum Beispiel gut, wenn man auf den Wärmehaushalt ein bisschen achtet, tatsächlich, weil eben Ängstlichkeit macht auch zum Beispiel, dass die Hände kühler werden und die Füße kühler werden. Und man kann, wenn man sich schön warm hält, tatsächlich eine Rückwirkung auf unser vegetatives Nervensystem haben und das damit ein bisschen runterregulieren.
Der Patient wird nicht nur mit seinen Symptomen, sondern auch mit seinen Gefühlen ernst genommen. Für diesen ganzheitlichen Ansatz stehen in den Zimmern neben den medizinischen Apparaten wie EKG oder Ultraschall auch Heilkräuter im Regal. In kleinen Marmeladegläsern stecken Flohsamen, Lindenblüte, Melisse, Hopfen. In einem Gefäß befinden sich getrocknete, holzige Stückchen. Sie sehen aus wie sehr fein geschredderter Rindenmulch. Roman Huber nimmt das Glas aus dem Regal.
Und das da ist zum Beispiel bei dem Seminar über Magen-Darm. Das ist die Enzianwurzel, unser stärkstes Bittermittel. Hat einen Bitterwert von über 1 zu einer Million. Also das heißt, selbst in dieser millionenfachen Verdünnung schmeckt man es noch als bitter. Ja, das regt dann die Sekretion der Verdauungssäfte an und ist damit eben auch verdauungsfördernd.
Hausmittel sind beliebt. Allerdings fehlen Untersuchungen darüber, wer sie wann und wie häufig anwendet. Laut einer Umfrage von YouGov aus dem Jahr 2017 haben knapp 50% aller Deutschen schon einmal alternative Behandlungsmethoden bzw. Naturheilverfahren ausprobiert. Pro Jahr beraten Huber und sein Team etwa 5000 Patienten in der Freiburger Ambulanz. Mit einem Rezept über Lavendel für eine Aromatherapie oder Schafgarbe für den Leberwickel verlassen die Patienten dann seine Klinik. Denn ein Hausmittel gehört schließlich nach Hause. Dort soll sich jeder mit dem, was er daheim hat, selbst helfen können. Doch helfen diese Mittel überhaupt? Damit die Freiburger ein Hausmittel empfehlen, muss es einige Kriterien erfüllen.
Es muss rational sein. Also es muss irgendwie ein plausibler Wirkmechanismus dahinter sein. Man darf nicht irgendwelche Wunderglaube haben, sondern wenn man einen Zwiebelwickel macht oder einen Kohlwickel macht oder eben einen Guss macht, dann muss man verstanden haben, wie das wirkt. Am besten ist es natürlich, wenn auch noch eine Studie vorliegt, was aber bei vielen dieser Dinge noch nicht der Fall ist. Und der dritte Punkt ist tatsächlich die Erfahrung, also dass wir mit diesen Maßnahmen eben dann im Laufe der Jahre gute Erfahrungen gemacht haben, dann wird es natürlich weitergegeben.
Hausmittel sind das älteste medizinische Wissen. Denn der Mensch versuchte seit jeher, seine Krankheiten zu kurieren mit dem, was er in der Natur fand. Er sammelte Kräuter, Beeren, Blüten, Wurzeln und probierte sie aus. Jede Kultur auf der Erde hat ihren eigenen medizinischen Erfahrungsschatz. Erst in den Hochkulturen entstand der Beruf des Arztes. Medizinhistoriker vermuten, dass die ersten Heilkundigen vor rund 5000 Jahren im alten Ägypten und Mesopotamien ihre Praxen eröffneten. Allerdings war selbst Jahrtausende später für den Großteil der Bevölkerung ein ausgebildeter Arzt häufig schwer erreichbar oder unerschwinglich. Und so gehen Medizinhistoriker davon aus, dass die Hausmedizin mit ihren Wickeln, Salben, Tees und Tinkturen lange Zeit das Einzige war, womit sich die Menschen helfen konnten.
Die Lunge oder Leber von einem Fuchs, mit Wein gewaschen und in einem irdenen Geschirr in einem Backofen gedörrt, gepulvert und mit rotem Wein zerstoßen oder sonst verzuckert, wird nützlich genossen von denen, die das Keuchen haben. Des Pulvers ein Quäntchen, entweder so bloß in Wein oder Wasser.
Ein Rezept aus dem Allgemeinen Tierbuch von 1669. Geschrieben hat es der Schweizer Universalgelehrte Konrad Gessner. Solche Ausgaben schaut sich Professor Michael Stolberg von der Universität Würzburg genau an. Für den Medizinhistoriker sind die Rezeptbücher oft der einzige Hinweis, wie die Menschen sich im Spätmittelalter verarztet haben. Schriften wie die Hausapothek oder das Nieuwe Kruterbuch wurden zu wahren Bestsellern.
Wir haben keine Verkaufszahlen, aber was wir haben, sind Auflagen zum Beispiel. Und einige dieser Kräuterbücher oder Hausapotheken finden eine Auflage nach der anderen. Und wir finden heute noch die Exemplare. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass das mit eines der verkaufsträchtigsten Genres der Zeit war. Gesundheit war natürlich auch damals schon was ganz Wichtiges und die Nachfrage nach diesen Büchern war ganz offensichtlich sehr groß.
Noch bis zum 18. Jahrhundert musste die gute Hausfrau selbstverständlich Arzneien brauen können. Auf dem Land gab es selten einen Arzt oder Apotheker. Die Familien gaben die Rezepte von Generation zu Generation weiter, ergänzten sie und bewahrten sie sorgfältig auf. Wer es sich leisten konnte, verfasste ein eigenes Hausmittelbuch. In den alten Büchern finden sich auch aus heutiger Sicht haarsträubende Rezepte.
Man nimmt die Galle von einem frisch geschlachteten Ochsen oder einer Kuh, leeret solche aus der Gallenblase in ein Gefäß, welches man mit derselben in gelinde Wärme stellt, bis die Galle ganz hart wird. Diese so getrocknete Ochsengalle wird also gegen die fallende Sucht gebrauchet. Ein Erwachsener nimmt hiervon ein Quäntchen in einer Unze Franzwein, des Morgens auf nüchternen Magen und ebenso des Abends.
Dieses Rezept sollte gegen die fallende Sucht helfen. Damit meinten Ärzte im Mittelalter Krampfanfälle. Die Rezepte beruhten auf magischem Denken, denn medizinische Kenntnisse in wissenschaftlichem Sinn lagen noch nicht vor. Die damaligen Gelehrten versuchten trotzdem, Krankheiten und ihre Heilung zu systematisieren, erzählt Michael Stolberg.
Man hat jahrhundertelang Medikamente eingeteilt nach ihren Primärqualitäten, also nach warm, kalt, feucht und trocken. Und wenn jemand eine Krankheit hatte, von der man glaubte, die ist eher hitzig, dann gibt man logischerweise kühlende Mittel. Wenn jemand einen kalten, verschleimten Magen hat, gibt man beispielsweise eher ein wärmendes, trocknendes Mittel. Das war also ein Einteilungsprinzip, das wir auch sehr häufig finden.
Und das bis heute. Nach wie vor dienen die Gegensätze Hitze und Kälte, Yin und Yang, in der traditionellen chinesischen Medizin der Diagnose von Krankheiten. Die Anhänger dieser Heilkunde glauben, dass der Mensch nur gesund ist, wenn Yin und Yang im Gleichgewicht sind. Eine ähnliche Vorstellung herrscht in der traditionellen indischen Heilkunst vor, dem Ayurveda. Wärme und Kälte beschreiben dort den Charakter eines Menschen. Auch hier sollen sie möglichst ausbalanciert sein. Wo sie im Ungleichgewicht sind, helfen die entsprechenden Kräutermischungen. In der europäischen Volksmedizin ging die Verbindung zwischen Pflanzen, Erkrankung und Temperatur zwar weitgehend verloren, aber nicht der Glaube an die Heilkraft von Kräutern und Pflanzen. Bücher zur Hausmedizin richten sich an Männer und an Frauen. Doch meist waren es die Frauen, die die Rezepte lasen, anwandten und weiterentwickelten. Selbst der berühmte Arzt Paracelsus gestand im 16. Jahrhundert:
Alles Wissen, was ich über die Medizin und die Wirkung der Heilkräuter habe, weiß ich von den Hexen und weisen Frauen.
Diese weisen Frauen des Mittelalters kamen aus allen gesellschaftlichen Schichten. Nonnen sammelten in Klöstern ein breites Heilwissen und hatten oft einen eigenen Kräutergarten. Kräuterfrauen gaben der ärmeren Bevölkerung medizinischen Rat. Hebammen waren ebenfalls gute Medizinerinnen. Und es gab noch eine weitere Gruppe.
Wir haben bekannte Adlige Anna von Sachsen, also die Frau des Kurfürsten von Sachsen, ist ein bekanntes Beispiel. Hochadlige Frauen, die selbst in der Küche standen oder im Labor, wie man es nimmt, aber jedenfalls bei sich zu Hause und Medikamente hergestellt haben, sich dann durchaus auch über diese Medikamente mit gelehrten Ärzten ausgetauscht haben.
Über Jahrhunderte wurde dieses Wissen weitergegeben, ergänzt und korrigiert. Im Zuge des aktuellen Trends zur gesunden Lebensweise erleben Hausmittel einen Boom. Bücher mit Titeln wie »Hausmittel, die wirklich helfen« oder »Die besten Hausmittel aus dem Thermomix« verkaufen sich gut. Bei Kräuterwanderungen sammeln Interessierte eigene Heilpflanzen. Unzählige Internetseiten katalogisieren Omas Hausapotheke. Viele Volkshochschulen bieten Kurse an.
Also ansetzen, ja. Umgreifen. Wenn Sie sich unbeliebt machen wollen, kann man schon nur so machen.
Das Wasser kocht. Heilpraktikerin Manuela Wolf gießt für ihren Kurs Naturheilkundliche Hausapotheke an der Volkshochschule Bamberg 2 Kannen Tee auf. 12 Teilnehmerinnen sitzen aufmerksam auf ihren Plätzen, Block und Stift parat. Manuela Wolf hat in einem Rollkoffer Infomaterial und Pröbchen mitgebracht, die sie auf einer Schulbank verteilt hat. Neben der Tafel ziehen die Tees in einer blauen und roten Kanne gut durch.
Tassen sind auch da und wir müssen ja eh genügend trinken, ne? Ich glaube, blau ist ein runter und dann, glaube ich,
die Frauen holen sich Tee. Der Kurs von Manuela Wolf ist ausgebucht.
Wärme steigern, sag mal, Holunderblütentee, was wir jetzt trinken, darum brauchen wir auch immer noch keine Heizung. Holunderblüte und auch Ingwer, das wärmt ja von innen.
In ihrem Kurs spricht Manuela Wolf alles durch, von Arnika-Salbe bis Zwiebelwickel. Wie die Mediziner der Freiburger Ambulanz verlässt auch sie sich auf ihre Erfahrung. Und auch auf die Erfahrung der Frauen, die ihre Kurse besuchen.
Von 24 bis 81, würde ich sagen, war schon alles dabei. Und nicht das finde ich auch gerade das Interessante, wenn es eine Durchmischung gibt, vom Wissen her. Wenn dann jemand erzählt, ja, das hat mir meine Oma gezeigt und die Oma ist dann schon 1880 gewesen. Oft sind es sehr engagierte Mütter, die dann ganz viel aus ihrer, was sie schon mit ihren 3 Kindern und 5 Jungs alle schon durcherlebt haben und da viel erzählen können.
Für Manuela Wolf und für die Kursteilnehmerinnen ist klar, dass Hausmittel gegen Krankheiten helfen. Wie genau selbstgemachte Pulswickel oder frisch gebrühter Ingwertee wirken, ist für sie nicht immer entscheidend. Für sie spielt auch die Psyche eine Rolle. Vielleicht mindert die Zuwendung der Mutter zu ihrem Kind den Stress, den eine Erkrankung hervorruft. Vielleicht wirkt die Überzeugungskraft der Mutter. Vielleicht werden Selbstheilungskräfte aktiv, wenn sich ein Patient mit Hausmitteln versorgt und sich um sich kümmert.
Mir wird es gehen wirklich um diese Hilfe zur Selbsthilfe. Und drum kommen auch solche Leute in so Kurse, die auch machen wollen. Also jemand, der selber nichts machen will, der sagt, da gehe ich zum Arzt, der soll sich was überlegen und dann gehe ich wieder heim. Oder geben Sie mir eine Spritze und ich habe meine Ruhe. Die landen auch nicht in so einem Kurs. Aber wenn jemand sagen will, ich möchte auch selber was tun, sei es jetzt zum Beispiel wirklich mir das Pflänzchen sogar noch selber zu sammeln.
Die Teilnehmerinnen sehen die Hausmittel als Alternative zu Medikamenten, die der Arzt verschreibt. Einige von ihnen setzen damit eine Familientradition fort.
Ja, ich bin absolut zufrieden und habe schon ganz viel mitgeschrieben. Ich habe den meiner Mutter geschenkt, weil die halt sehr so heilkundlich interessiert ist und wir die immer so spaßhalber der Medikus nennen. Und ich dachte, ich gehe mit.
Meine Oma gibt mir immer noch immer Salbei mit und Thymian und sie sagt immer, ich soll damit googeln bei Halsschmerzen und ich soll mir Tees kochen.
Ich bin eigentlich seit 25 Jahren naturheilkundlich unterwegs, also für mich privat, also nicht beruflich. Meine Kinder so großgezogen, die haben noch nie irgendeine Arznei genommen oder so. Die sind jetzt 20.
Eine große Herausforderung für die Medizin sind virale Erkältungsinfekte. Durchschnittlich 2 bis 3 Mal im Jahr leiden Schulkinder und Erwachsene an Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Gliederschmerzen. Das eine Kraut, das dagegen gewachsen ist, ist noch nicht gefunden. Trotzdem verschreiben Ärzte diverse Medikamente. Apotheker raten häufig zu Vitamin C mit Zink. Anhänger der Hausmittel verordnen Hühnerbrühe, heiße Zitrone mit Ingwer und ätherische Öle. Der Markt ist groß und unübersichtlich.
Also Homöopathie ist ja kein echtes Hausmittel, das ist irgendwo dazwischen. Aber wenn Sie jetzt hier gucken.
Klein und übersichtlich ist hingegen die Forschungslage. Professor Gerd Antes sucht am Computer nach Studien zur Therapie von Erkältungen. Antes ist Direktor von Cochrane Deutschland mit Sitz in Freiburg. Die Cochrane Collaboration ist ein weltweites Netz aus Wissenschaftlern und Medizinern, das Forschungsergebnisse sammelt und überprüft. Studien zu Hausmitteln allgemein sind rar.
Mein Eindruck ist, dass die Studien mit Hausmitteln ein einziges Desaster sind. Und zwar deswegen, weil natürlich finanziell kein großes Interesse daran besteht. Also Studien zu machen ist teuer. Die Hausmittel, die haben keine Lobby. Und wenn sie keine Lobby haben, investiert keiner Geld, um nachzuweisen, dass sie gut sind. Und deswegen krempeln dann irgendwelche Leute die Ärmel hoch und sagen, aber wir wollen es jetzt trotzdem wissen, wir machen es einfach. Und das sind aber dann nicht die Leute, die erstens genug Ressourcen haben, um es gut zu machen, und zweitens aber auch von der Ausbildung her gar nicht wissen, wie es geht.
Eine wissenschaftlich gute Studie wäre eine sogenannte Doppelblindstudie. Dafür benötigt man 2 Patientengruppen. Die eine erhält das zu testende Mittel, die andere ein Placebo. Weder Patient noch der Arzt wissen, wer das Mittel und wer das Placebo bekommen hat. Dann vergleicht man die Wirkung. Das ist aufwendig und im Bereich der Hausmittel selten. Die Cochrane-Mitarbeiter haben zum Beispiel nach der Wirksamkeit von Vitamin C gesucht. Jeder kennt den Tipp, bei einer Erkältung frisches Obst zu essen oder eine heiße Zitrone zu trinken. Das soll die Abwehrkräfte stärken. Die Studien dazu brachten jedoch widersprüchliche Ergebnisse. Insofern kann Gerd Antes weder dazu raten, das Vitamin vorsorglich zu nehmen, noch bei einer schon ausgebrochenen Erkrankung, ob es nun frische Orangen sind oder eine Brausetablette. Die einzige Gruppe, die von einer erhöhten Dosis Vitamin C zu profitieren scheint, sind Hochleistungssportler. Allen anderen reicht das Vitamin C aus der Nahrung, so der Stand der Forschung. Dass immer wieder Studien auftauchen, die die Wirkung von Hausmitteln scheinbar belegen, liege an einem Fehler im Studiendesign, sagt Gerd Antes.
Ja, eine beliebte Übung ist immer, Bestandteile aufzuzählen, die irgendwas tun. Senföle, Antioxidantien und so weiter und so fort. Und dann schaut man nach, was tun die eigentlich? Und dann stellt man fest, dass die zum Beispiel im Tierversuch gezeigt haben, sie tun was. Und meistens gibt es keine Dosisangabe. Und wenn man dann hinschaut, wo eigentlich das Argument herkommt, dann war es im Tierversuch mit einer unglaublichen Überdosierung. Ist immer das gleiche Strickmuster. So, und deswegen ist scharfe Dosis immer das Erste, was ich den Leuten empfehle.
Ingwer zum Beispiel enthält Gingerole, die den Ingwer scharf schmecken lassen. Forscher haben gezeigt, dass die Gingerole entzündungshemmend wirken. Das bedeutet aber nicht, dass Ingwertee gegen einen entzündeten Hals hilft. Denn noch ist offen, wie hoch die Gingerole dafür konzentriert sein müssen und ob sie durch Trinken überhaupt aufgenommen werden. Weil die Bürgerinnen und Bürger aber ein berechtigtes Interesse daran hätten zu erfahren, ob die beliebten Hausmittel wirken, müsse die öffentliche Hand diese Forschung finanzieren, fordert Gerd Antes.
Im Sinne der Volksgesundheit wäre vernünftig, solche Studien öffentlich finanziert zu machen, um damit dann genau die Löcher zu stoppen, wo wir so wenig wissen. Bestenfalls wissen wir dann, die 80% Hausmittel, die wir da haben, die sind unwirksam, aber hier sind ein paar, die sind wirksam und das wüssten wir dann.
Gerd Antes schätzt, dass 4 von 5 Hausmitteln nicht heilen oder nicht mehr können als ein Placebo, darunter der Sonnenhut oder Echinacea. Trotzdem sind viele Präparate auf dem heiß umkämpften Markt, die mit der angeblichen Wirkung dieser Pflanze werben.
Der unmittelbare Profiteur ist natürlich derjenige, der entweder Hausmittel macht und dann teuer verkauft und behauptet, es wirkt. Also sagen, der ist im eigenen Lager und beutet es aus und betrügt die Patienten. Und die anderen sind natürlich dann aber auch pharmazeutische Hersteller, weil wenn es kein Hausmittel gibt, dann bin ich wieder gezwungen, die Tablette zu schlucken, obwohl sie vielleicht auch nicht wirkt, weil die Leute einfach nicht den Mut haben, eine Erkältung oder einen Schnupfen auszusitzen.
Patienten sollten also am besten Bettruhe halten, den Körper die Erkrankung bekämpfen lassen und ihn dabei unterstützen. Mit Nasenspülungen. Die Nasenspülung ist eines der wenigen Hausmittel, dessen Wirkung einwandfrei belegt ist und das Dr. Stefanie Joos ihren Patientinnen und Patienten guten Gewissens empfiehlt.
Wo es Studienwissen gibt, das ist bei den Nasenspülungen zum Beispiel, also bei Schnupfen, aber auch bei Nasennebenhöhlenbeteiligung und bei einer Pollinosis, also sprich Heuschnupfen. Da kann man Nasenspülungen machen. Das ist ziemlich gut untersucht. Also sprich Wasser angereichert mit Kochsalz, was man durch die Nase spült. Da gibt es sehr viele Studien und die sind positiv, auch viele Studien bei Kindern. Wo es noch eine relativ gute Studienlage gibt, sind bei Wasserdampfinhalationen. Also auch da wieder Schnupfen mit Nasennebenhöhlenbeteiligung, aber auch Bronchitis.
Stefanie Joos arbeitet 2 Tage die Woche als Hausärztin in ihrer Praxis und ist ärztliche Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin in Tübingen. Weil grundlegende Fragen zu Hausmitteln unbeantwortet sind, hat sie 2014 zusammen mit einer Doktorandin eine Umfrage zu Hausmitteln gemacht und in deutschen Hausarztpraxen Fragebögen ausgelegt.
Weil wir eigentlich nicht wissen, welche Hausmittel werden denn in Deutschland benutzt, was wird denn gekannt. Wir hatten auch so ein bisschen die Hypothese, dass auch das Wissen um Hausmittel verloren geht, weil es ja eben eigentlich ein Familien- oder ein Generationenwissen ist. Und das waren so die Ausgangspunkte.
Rund 500 Fragebögen kamen ausgefüllt zurück. 90% der Befragten gaben an, Hausmittel häufig anzuwenden. Am beliebtesten sind Inhalation, heiße Zitrone und Honig. In einer neuen Studie will Stefanie Joos herausfinden, ob sich Medikamente bei Älteren durch Hausmittel ersetzen lassen. Das Problem bei dieser Patientengruppe: Sie nehmen häufig mehrere Arzneimittel ein, die den Körper nicht nur durch Nebenwirkungen belasten, sondern auch, weil sie aufeinander reagieren.
Deswegen möchte man eigentlich vermeiden, dass diese Patienten regelmäßig zu diesen Tabletten greifen. Und da kann durchaus ein Quarkwickel oder ein Kohlwickel für das Knie, die Arthrose ist ja auch nicht jeden Tag so schlimm, das sind oft so Zyklen, dass man über ein paar Wochen mehr Beschwerden hat und dass man dann in diesen Phasen, wo es sehr weh tut, zum Beispiel solche Wickel anwendet. Natürlich ist es aufwendig. Aufwendig ist das eine, aber andererseits tut man was, man kommt in Bewegung und merkt im optimalen Falle auch, dass man seine Beschwerden beeinflussen kann.
Weil Ärzten oft die Zeit fehlt, um die Zubereitung von Hausmitteln zu erklären, schlägt Stefanie Joos vor, dass Arzthelferinnen ein solches Gespräch führen. Allerdings ist die Skepsis gegenüber Hausmitteln unter vielen Hausärzten groß, wie Stefanie Joos bezüglich der Inhalationen erfahren hat.
Bei den Hausärzten gibt es sehr große Unterschiede. Es gibt Hausärzte, die immer wieder auch inhalieren empfehlen, aber es wird nicht systematisch getan. Da uns leider eben auch die Studien fehlen, können wir viele Hausärzte auch nicht davon überzeugen, dass sie jetzt ein Hausmittel empfehlen. Die sagen dann, naja, jetzt zeig mir mal eine Studie, warum sollte ich das empfehlen?
Warum soll man Hausmittel empfehlen? Die Wissenschaft hat nur wenige Antworten darauf. Hier herrscht immenser Forschungsbedarf. Allerdings lässt sich mit heißer Zitrone und Ingwertee kein Geld verdienen. Dass Pflanzen Heilkräfte haben, ist unumstritten. Es kommt auf die Dosierung an und darauf, das richtige Mittel für die richtige Erkrankung zu finden. Manchmal dauert das Jahrzehnte und erfordert eine zufällige Entdeckung.
Hier ist der King and Queen of Sweden with Crown Princess Victoria to the right there.
Dezember 2015. Die Chinesin Tu Youyou erhält den Medizinnobelpreis. Sie hat die entscheidende Substanz gefunden, aus der ein wirksames Malaria-Medikament entwickelt werden konnte. Jahrelang hatte Tu uralte chinesische Medizinbücher durchforstet, bis sie auf ein Hausmittel gegen Fieber gestoßen war. Es enthielt einjährigen Beifuß. Tu Youyou isolierte aus der Pflanze die Substanz Artemisinin und hatte Glück. Es erwies sich als hochwirksam gegen den Malaria-Erreger Plasmodium.
Professor Tu Youyou from China, born in 1930, is affiliated with China Academy of Traditional Chinese Medicine.
Tu nickt mehrmals. Dann überreicht der schwedische König ihr die Nobelpreismedaille im roten Lederetui.
Professor Tu Youyou is here in Stockholm with her husband Li Tingzhao and their two daughters.
In ihrem Vortrag zum Nobelpreis endet sie mit einem Aufruf an zukünftige Forschergenerationen.
Traditionelle chinesische Medizin und Pharmakologie sind eine große Schatzkammer. Wir sollten sie in größerem Umfang erforschen. Bei der Entdeckung von Artemisinin haben wir die Stärken der chinesischen und westlichen Medizin kennengelernt. Sie haben großes Potenzial.
Es war ein altes Hausmittel, das der Forscherin Tu Youyou letztlich den Nobelpreis eingebracht hat. Ein lang vergessenes Kraut, das sie wiederentdeckt hat.